Die erste Botschaft, habe ich gesagt, die beschreibt, was alles gut ist. Ja, es ist gut, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, weil Gott uns vergibt, weil das Gericht im Himmel stattfindet, zur Rechtfertigung der Gläubigen, und das seit 1844. Es ist gut, Gott als Schöpfer zu verehren und den Sabbat zu heiligen, weil es uns immer daran erinnert, dass wir von Gott abhängig sind. Er ist unser Schöpfer. Und es ist gut, Gott zu ehren, indem man auf seinen Körper achtet, auf die Naturgesetze, was zum Beispiel Ernährung und Bewegung anbelangt. Das ist alles gut. In der zweiten Botschaft zeigt Gott uns dann auf, wo die Gefahren lauern. Hier habe ich gesagt, nehmt euch vor den babylonischen Kirchen in Acht. Die babylonischen Kirchen, die die guten Dinge aus der ersten Botschaft nicht annehmen. Und weil sie sich annehmen, lehren sie es deshalb auch ihren Gliedern nicht. Diese Kirchen lehren nicht, dass Gottes Gericht 1844 begonnen hat. Sie fürchten Gott auch nicht auf die richtige Art und Weise und geben ihm auch nicht die Ehre, weil sie seine Gebote nicht in vollem Umfang lehren und somit auch den Gliedern nicht helfen, aus der Sünde rauszukommen. Und sie lehren auch ihre Glieder nicht, bestimmte Dinge zu lassen, andere dafür zu tun, um gesund zu sein, um den Tempel des Heiligen Geistes, nämlich unseren Körper, reinzuhalten. Die dritte Botschaft, die zeigt dann die Konsequenzen auf, die sich ergeben, wenn man Gottes Rat und Warnung missachtet. Ja, wir haben gesagt, wer sich mit den babylonischen Kirchen einlässt und schließlich das Mahl seines Tieres annimmt, der Sonntag, der wird für die Ewigkeit verloren gehen, weil es eben nicht reicht, Herr, Herr, zu sagen, sondern Gott ruft jeden Menschen auf dieser Welt auf, in seinem Wort zu prüfen und zu schauen, was Gottes Wille ist, um es auch umzusetzen. Das waren kurz zusammengefasst den Inhalt dieser dreifachen Engelsbotschaft. Den Bibeltext zur heutigen Predigt, den finden wir auch in der Offenbarung, und ich lade euch ein, Offenbarung Kapitel 6 aufzuschlagen. Und zwar lese ich ab Vers 12. Offenbarung 6, ab Vers 12. Und ich sah, als es, und mit es ist das Lamm gemeint, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige und auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Als Siebenten-Tags-Adventisten, da tragen wir ja die Erwartung der Wiederkunft Jesu in unserem Namen. Und die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, die handelt von der Wiederkunft Jesu, dem großen Tag des Zorns. Und dabei wird eine sehr entscheidende Frage gestellt. Wer wird bestehen, wenn Jesus wiederkommen wird? Das ist eigentlich eine Frage, die uns alle bewegen sollte, ja oder nein? Auf jeden Fall eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Im nächsten Vers dann, was in der Bibel das nächste Kapitel ist, aber es gehört ja eigentlich zusammen, im nächsten Vers dann finden wir die passende Antwort auf die Frage, wer bei der Wiederkunft Jesu, dem großen Tag des Zorns, bestehen wird. Und ich lese einfach mal weiter, Kapitel 7, Vers 1. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Wo bin ich jetzt? Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Bei der Wiederkunft Jesu wird also eine ganz bestimmte Gruppe bestehen. Die Bibel nennt sie die 144.000. Keine Angst, jetzt wird es keine Predigt für die Zeugen Jehovas, die ja sehr viel Wert legen auf diese 144.000. In meiner Predigt heute möchte ich mit euch gemeinsam überlegen, wer denn diese 144.000 sind. Faszinierend finde ich schon mal, dass obwohl nur diese Gruppe bei der Wiederkunft Jesu bestehen wird, man eigentlich fast nichts darüber hört. Ich weiß nicht, Kirchheim, wann gab es die letzte Predigt über dieses Thema? Ist erstaunlich, oder? Also es ist ähnlich wie beim Mahlzeichen des Tieres, nicht? Wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt, geht verloren. Wer es nicht annimmt, wird gerettet. Hört man irgendwas über das Mahlzeichen des Tieres? Faszinierend, oder? Oder schon eher beängstigend? Anhand des Textes, das wir gerade gelesen haben, da kriegen wir schon mal ein paar wichtige Infos. Also Vers 2 und 3 sagt, die Versiegelung der 144.000 ist eine enorm wichtige Angelegenheit, denn der Engel ruft mit großer Stimme. Und ich habe eine Frage an euch. Weiß jemand, wo noch mit großer Stimme gerufen wird? Ich wende mich an Wissende. Wo wird noch mit großer Stimme gerufen? Sehr gut. Und welche? Welche Botschaft ruft mit großer Stimme? Die erste und die dritte, nicht die zweite. Vers 3 sagt, die 144.000 sind Knechte Gottes. Wichtiger Hinweis, gucken wir uns nachher noch an. Und Vers 4 sagt, sie sind aus allen Stämmen Israels. Als erstes schauen wir uns mal an, wer Knechte Gottes sind. Hat jemand spontan von euch eine gute Definition, was aus der Bibel Knechte Gottes sind? Ich habe eine sehr gute gefunden und ich lade euch ein, die mal zu lesen. Die steht nämlich in Offenbarung 11, Vers 18. Offenbarung 11, Vers 18 heißt: Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Das ist die Definition, was Knechte Gottes sind. Propheten, Heilige, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Knechte Gottes sind also Propheten und Heilige. Also Menschen, die an Gott glauben, die mit ihm leben, die sich in der Nähe Gottes befinden und die Jesus als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben. Es sind Menschen, die sich zu Knechte Gottes gemacht haben, weil sie nicht länger Knechte der Sünde sein wollten, so wie es Römer 6, Vers 16 beschreibt. Und noch was Wichtiges, was sehr Wichtiges. Der Text sagt, dass Knechte Gottes Menschen sind, die seinen Namen fürchten. An was erinnert euch diese Aussage, die seinen Namen fürchten? Sehr gut. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Aber warum sollen wir denn Gott überhaupt fürchten? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum steht das in der ersten Engelsbotschaft? In der guten Botschaft, wo die guten Dinge beschrieben sind. Weil Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde Anbetung und Ehrfurcht verdient hat? Sicherlich. Aber es gibt einen noch viel wichtigeren Aspekt und den finden wir in Psalm 130. Ich habe mir da so einen Merker reingemacht, damit ich nicht so lange blättern muss. Psalm 130, Vers 4, da heißt es nämlich, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Dieser Text, der ist inzwischen zu meinem, nicht dem, aber einem meiner Lieblingstexte geworden, weil ich den einfach toll finde. Gottes Charakter, der in seinem Geboten zum Ausdruck kommt und seine Liebe zu uns Menschen, die am deutlichsten in Jesus Christus sichtbar wird, dieser große Gott, der uns die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen, dieser Gott, dem gebührt Ehre, Anbetung, Dank und Lob. Amen. Und wer Erlösung erlebt hat, wer diese Sündenvergebung erlebt hat, der kann Gott auf die richtige Art und Weise fürchten, nämlich angstfrei. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Aus Liebe und aus Dankbarkeit Gott zu fürchten. Vielleicht versteht manch einer von euch jetzt besser, warum diese Aufforderung, fürchtet Gott, in der ersten Engelsbotschaft steht. In der guten Botschaft. Weil Sündenvergebung, Rechtfertigung aus Glauben und Anbetung des Schöpfers, des Himmels und der Erde, Hand in Hand gehen und auch zusammenwirken. Und die 144.000 sind ja Knechte Gottes. Sie haben somit diese Vergebung erfahren. Weil sie eben Knechte Gottes sind. Da Vergebung aber nur durch Jesus möglich ist, denn in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, weil Vergebung nur durch Jesus möglich ist, sind die 144.000 Christen. Menschen, die Jesus nachfolgen und diese Erlösung erlebt haben. Aber wie passt das jetzt zusammen, dass wir vorher in der Bibel gelesen haben, dass die 144.000 aus allen Stämmen Israels sind? Werden denn nur Juden bei der Wiederkunft Jesu errettet? Obwohl Juden ja nur Abkömmliche aus dem Stamm Juda sind. Und Juden sind keine Christen, lehnen ja den Messias leider ab. Ich hoffe ja immer wieder, dass sie irgendwann durch adventistische Literatur das Buch Daniel studieren, das ja im Talmud verboten ist zu lesen, unter Androhung von Flüchen. Und was ist mit den anderen 11 Stämmen? Wo sind die heute? Ihr seht, dass wir mit einer wörtlichen Auslegung dieser 144.000 schnell an Grenzen stoßen. Und deshalb müssen wir hier vom geistlichen Israel ausgehen. Und wir haben im letzten Quartal den Galaterbrief studiert, von daher kennt ihr die Definition? Galater 3, Vers 29 sagt, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Oder Galater 6, Vers 15 und 16, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Und auch wenn man die 12 Namen der Stämme durchliest, wir haben das jetzt nicht gelesen in der Predigt, wenn ihr Offenbarung 7 weiterlest, da kommen ja diese 12 Stämme. Ihr könnt das gerne heute Nachmittag mal tun. Wenn man diese 12 Stämme liest, die ab Vers 5 stehen, dann fällt auf, dass die Reihenfolge der 12 Stämme nicht passt. Und auch sind Stämme weggenommen worden und dafür andere hinzugefügt worden. Ich bin mir sicher, dass Johannes, Schreiber der Offenbarung, diese 12 Stämme genau kannte. Aber das war eben so, wie es Jesus ihm gezeigt hat. Und genau so hat er es aufgeschrieben. Aber warum? Also die Frage ist nicht, warum hat er es aufgeschrieben, sondern die Frage ist, warum ist die Reihenfolge anders? Will Gott uns damit irgendwas sagen? Nun, ihr wisst, dass die Stammesnamen, die wurden ja von den jeweiligen Müttern ausgesucht, weil sie eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht haben, weil sie eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Und wenn man diese Bedeutungen der Reihe nach liest, so wie sie eben in Offenbarung stehen, dann wird deutlich, dass es nicht wirklich um Stämme Israels geht, sondern vielmehr um ihre Erfahrung. Und das ist interessant für jemanden, der das so noch nie gehört hat. Juda bedeutet, nun will ich dem Herrn danken. Ruben, der Herr hat angesehen mein Elend. Gad, Glück zu. Asser, wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter. Naphtali, über alle Maßen habe ich gekämpft und ich habe gesiegt. Manasse, Gott hat mich vergessen lassen all mein Unglück. Simeon, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Levi, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Issachar, Gott hat mir gelohnt. Sebulon, Gott hat mich reich beschenkt. Josef, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und Benjamin, Sohn des Glücks. Und wisst ihr, die 144.000 ist ja nicht eine einzelne Person. Es ist eine Gruppe. Es beschreibt ja die Gemeinde Jesu, die bei der Wiederkunft Jesu errettet werden. Und die Frau ist immer ein Symbol für Gemeinde. Und Offenbarung 17, wisst ihr, die Frau mit der Hure, die Töchter hat. Und Jesus ist der Mann, der Verlobte, der sie mit der Braut verheiraten möchte. Ja? Das Bild kennt ihr. Und wenn ihr unter dem Hintergrund das nochmal hört, dass es hier um eine Gemeinde geht, ich persönlich finde es toll. Nun will ich dem Herrn danken. Der Herr hat angesehen mein Elend, Glück zu, wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter. Über alle Maßen habe ich gekämpft und ich habe gesiegt. Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück. Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Nun wird mein Mann, Klammer Verlobter, mir doch zugetan sein. Gott hat mir gelohnt, Gott hat mich reich beschenkt, Gott hat meine Schmach von mir genommen, Sohn des Glücks. Das sind die 144.000. Die 144.000 sind also keine Juden. Ja? Sind auch, die stammen auch nicht aus dem im Jahre 1948 gegründeten Staat Israel, sondern es sind Nachfolger Jesu, die wie damals Johannes der Täufer die Menschheit auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet haben und die Wiederkunft Jesu, der große Tag des Zorns, bestehen werden. Weiß denn jemand von euch, wo sonst noch etwas über die 144.000 steht? Welches Kapitel? Oh. Wo steht's? Wo steht sonst noch was über die 144.000? Offenbarung 14. Das lesen wir uns mal gemeinsam. Und zwar die Verse 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind es, die sie mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, alle Punkte uns nach und nach durchzugucken. Aber ich möchte euch ein paar wichtige Fragen stellen. Die erste Frage ist, warum steht das da? Warum werden die 144.000 in Offenbarung 14 erwähnt? Ja, das sind Fragen, die sollten wir uns stellen, wenn wir die Bibel studieren. Ich meine, wir lesen oft die Bibel und uns ist klar, was wir lesen. Ich gebe mal ein Beispiel. Zacharias, also ungläubig, nicht annehmen wollte, dass er einen Sohn bekommen wird. Da hat Gott was mit ihm gemacht? Er wurde stumm. Versteht jeder, oder? Die Frage ist aber, warum wurde er stumm? Warum nimmt Gott aus diesen vielen Möglichkeiten, die er hat, ausgerechnet das, ich mache den Zacharias stumm? Das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. In meiner nächsten Predigt werde ich euch beantworten, warum das so ist. Das ist faszinierend. Aber warum stehen die 144.000 in Offenbarung 14? Weiß denn jemand, welche Themenblöcke sonst noch in Offenbarung 14 vorkommen? Gut, ich meine, diese Überschriften, die kamen ja von den Masocheten, das ist ja nicht ursprünglich in der Bibel. Aber die Frage ist erstmal, welche Themenblöcke sonst noch in diesem Kapitel 14 vorkommen? Wer weiß es? Es sind noch zwei Themenblöcke. Als Adventist ist einer bekannt. Die Dreiengelsbotschaft. Was ist der zweite Themenblock? Die Wiederkunft Jesu. Das steht in Offenbarung 14. Die 144.000, die Dreiengelsbotschaft und die Wiederkunft Jesu. Nächste Frage. Warum ist die dreifache Engelsbotschaft eingepackt zwischen den 144.000 und der Wiederkunft Jesu? Hat jemand eine Idee? Ganz einfach. Weil nach der Bibel, wir haben es schon gelesen, die 144.000 diejenigen sind, die bei der Wiederkunft Jesu bestehen werden und es auch diejenigen sind, die die Dreiengelsbotschaft verkündigen. Warum das so ist, das zeigen die genannten Merkmale in Offenbarung 7 und 14, die wir schon gelesen haben. Offenbarung 7 haben wir gelesen, die 144.000 sind Knechte Gottes. Und als Knecht Gottes fürchten sie den Namen des Herrn. Und nur, wer den Namen Gottes fürchtet, kann auch der Welt die Botschaft bringen, dass man Gott fürchten und ehren soll. Offenbarung 14, Vers 1 sagt, sie haben den Namen des Vaters und des Lammes auf ihrer Stirn. Ihr wisst, ich habe es in meiner Mahlzeitenpredigt durchgemacht, der Name Gottes ist ein Charakter, der sich in den 10 Geboten im Ausdruck findet. Und die 10 Gebote sind eben Ausdruck davon. Und wenn nun die 144.000 den Namen des Vaters und des Sohnes auf ihrer Stirn haben, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sie ihren Charakter veredelt haben, dass sie Jesus ähnlicher geworden sind und dass sie die Gebote halten. Und nur wer die Gebote hält, also damit auch den biblischen Sabbat, kann der Welt verkündigen, dass man den Schöpfer des Himmels und der Erde anbeten soll. Nur wer dem Druck der sogenannten Wissenschaft widersteht und nicht an dieses Modell der Evolution glaubt, nur wer an diese biblische Sechstageschöpfung glaubt, kann der Welt den Sabbat, den siebten Tag der Woche, verkündigen. Vers 4. Wir haben gelesen, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt, sie sind jungfräulich. Nur wer nicht in Babylon ist, Babylon wird ja, ich habe es gesagt, in Offenbarung 17 als Hure dargestellt, nur wer nicht in Babylon ist, sondern außerhalb, kann der Welt verkündigen, dass Babylon gefallen ist und dass es am Ende eine Behausung der Teufel wird. Die 144.000 sind somit Teil der Gruppe, von der Paulus in 2. Korinther 11 spricht, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Die 144.000 sind jungfräulich. Vers 4 steht, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Frage an euch, wohin ging das Lamm? Wo ist das Lamm? Nein? Wohin ging das Lamm heute? Wo ist es? Wo? In welchem? Im Allerheiligsten. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, dass seit 1844 Jesus in der sinnbildlich zweiten Abteilung des Heiligtums dienst. Und jeder, der im Geiste dem Lamm folgt, ihm quasi ins Allerheiligste folgt, kann der Welt verkündigen, dass das Gericht begonnen hat. Dass die Stunde des Gerichtes 1844 begonnen hat. Vers 5. In ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Das griechische Wort für falsch ist Pseudos. Ja, ihr kennt es von Pseudowissenschaft, also keine richtige Wissenschaft. An anderer Stelle wird dieses Wort Pseudos, das griechische Wort, mit Lüge übersetzt. Also zum Beispiel Satan ist der Vater des Pseudos, ja, Vater der Lüge. Nur wer in der Wahrheit ist und deshalb Lüge und Wahrheit unterscheiden kann, kann der Welt auch verkündigen und die Welt warnen vor dem Mahl seines Tieres. Die 144.000 sind also diejenigen, die der Welt die letzten drei Botschaften bringen und somit auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Deshalb stehen die 144.000 am Anfang von Offenbarung 14, dann kommen die drei Engelsbotschaft und dann kommt die Wiederkunft Jesu. Es macht alles Sinn, wie es geschrieben steht. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass bei der Wiederkunft Jesu nur, und ich betone dieses Wort nur, dass bei der Wiederkunft Jesu nur bestehen kann, wer sich zu der dreifachen Engelsbotschaft uneingeschränkt bekennt und mithilft, diese auch zu verkündigen. Denn wer wird am großen Tag des Zorns bestehen? Die 144.000. Vielleicht werden einige jetzt unruhig, ich kenne ja eure Gemeinde nicht, bei dem Gedanken, dass am Ende nur diejenigen bestehen werden, die sich uneingeschränkt zur Dreiengelsbotschaft bekennen. Und ganz ehrlich, das ist gut so. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Manch einer könnte jetzt vielleicht ja auch den Gedanken hegen, dass es in Offenbarung 7 ja nicht nur die 144.000 gibt, sondern noch eine zweite Gruppe. Nämlich die große Schar, die niemand zählen kann. Und keine Angst, ich will diese Gruppe nicht unter den Tisch fallen lassen. Da sie ebenfalls in Offenbarung 7 erwähnt wird, können wir auch über diese Gruppe sagen, dass sie den großen Tag des Zorns bestehen wird. Und deswegen lesen wir das mal. Offenbarung 7, ab Vers 9. Vers 9 und 10. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und dann noch ab Vers 13 bis 17. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit diesen weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Direkt im Anschluss an die 144.000 wird diese große Schar erwähnt, die niemand zählen kann. Und auch hier habe ich wieder ein paar Fragen. Zu welchem Zeitpunkt sieht Johannes die große Schar? Die Bibel gibt euch die Antwort. Zu welchem Zeitpunkt sieht Johannes die große Schar? Vor oder nach der Wiederkunft Jesu? Nach der Wiederkunft Jesu. Zu welchem Zeitpunkt sieht Johannes denn die 144.000? Vor oder nach? Vor. Übrigens, er sieht sie gar nicht. Er hört nur von ihnen. Er hört nur von ihnen. Warum vor der Wiederkunft? Weil sie ja noch versiegelt werden, bevor die Plagen über die Welt gehen. Welche Gruppe hat denn weiße Kleider an? Die 144.000 oder die große Schar? Gibt es denn irgendjemanden, der erlöst wird, der keine weiße Kleider hat? Es sind beide. Beide haben weiße Kleider an. Denn niemand wird erlöst, wenn er nicht dieses verliehene Kleid der Gerechtigkeit Jesu hat. Welche Gruppe ging denn durch die große Trübsal? Große Schar. Was ist mit den 144.000? Beide. Von der großen Schar wird es explizit gesagt und von den 144.000 wissen wir, dass sie versiegelt werden, ehe Meer und Erde Schaden zugefügt wird. Übrigens, Erde und Meer im Kontext von Offenbarung 12, wo es heißt, weh aber dem Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und die Plagen gehen über dieses symbolische Erde und Meer. Woher kommen denn die Menschen der großen Schar? Genau, aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Vielleicht hat jemand von euch jetzt schon so einen Aha-Effekt, weiß ja nicht. An was erinnert euch denn der Ausdruck Nationen, Stämme, Völker und Sprachen? Nein, die kommen aus allen Stämmen Israels. An was erinnert euch der Ausdruck Nationen, Stämme, Sprachen und Völker? An die erste Engelsbotschaft. Da heißt es, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und er sprach mit großer Stimme und so weiter. Alle Nationen. Und wer ist es denn, der die erste Engelsbotschaft verkündigt? Nach der Bibel. Es sind die 144.000. Denn die zeigen mit ihren Merkmalen, dass sie die einzigen sind, die diese Botschaften auch verkündigen können. Jetzt, wer ist die große Schar? Die große Schar, die niemand zählen kann. Ich weiß natürlich, dass es zu dieser großen Schar und auch zu den 144.000 verschiedene Auslegungen gibt. Zum Beispiel, die 144.000, so wurde es mir beigebracht, als ich mal so ein Fernstudium gemacht habe in Friedensau, die 144.000 sind lediglich diejenigen, die bei der Wiederkunft Jesu lebendig erlöst werden, und die große Schar sind die Erlösten aller Zeitalter. Hört sich gut an, oder? Ist aber unbiblisch. Wisst ihr, warum es unbiblisch ist? Weil die große Schar durch die Trübsal geht. Können also nicht die Erlösten aller Zeitalter sein. Und die Verstorbenen, die müssen auch nicht bei der Wiederkunft Jesu bestehen. Es geht um die Lebenden, die bestehen. Eine weitere Auslegung ist, dass die 144.000 eine Art Special Forces darstellen, also so die besonders Heiligen, und die große Schar dann so die christlichen Normalos sind. Also ich würde mal sagen, wir würden so die Normalos sein. Hört sich auch gut an, oder? Special Forces, ha? Wenn wir uns aber alle Details anschauen, die uns die Bibel gibt und die wir heute jetzt schon angeguckt haben, dann sind die 144.000 und die große Schar vom Ende her betrachtet, also vom Zeitpunkt nach der Wiederkunft Jesu, ein und dieselbe Gruppe. Es ist ein und dieselbe Gruppe. Warum ist das so? Nun, die 144.000 sind diejenigen, die Gott treu sind, die nicht in Babylon gefangen sind, und die deshalb auch die dreifache Engelsbotschaft verkündigen können und es auch tun. Und viele Menschen auf der ganzen Welt werden die Botschaften hören, werden sie annehmen, werden die babylonischen Kirchen verlassen und sich den 144.000 anschließen, um ebenfalls andere Menschen vor Babylon zu warnen, um sich diesem Ruf anzuschließen, der zum lauten Ruf werden wird. Denn wer immer, und mir ging es ja auch so, denn wer immer Babylon verlässt, aufgrund dieser dreifachen Engelsbotschaft, wird andere Menschen ebenfalls vor Babylon warnen. Und deshalb werden diese 144.000 am Ende zur großen Schar anwachsen, die niemand zählen kann. Denn beide Gruppen haben weiße Kleider an. Beide gehen durch die große Trübsal. Beide werden die sieben Plagen durchleben und beide werden bestehen, wenn Jesus wiederkommt, und zwar lebendig. Die Bibel unterscheidet diese zwei Gruppen meines Erachtens nur deshalb, weil die 144.000 eben diejenigen sind, die mit großer Stimme rufen, und die große Schar diejenigen sind, die mit großer Stimme gerufen werden. Aber nachdem sie gerufen wurden, werden sie sich an diesem Ruf beteiligen und andere Menschen ebenfalls aus Babylon herausrufen. Und die gute Botschaft, und ich finde es wirklich eine tolle Botschaft, am Ende werden es sehr viele Menschen sein, die Gott treu sein werden. Eine große Schar, die niemand zählen werden. Aber alle, und ich möchte es wirklich betonen, alle werden sich uneingeschränkt zu Gottes Licht bekennen, das er in seiner dreifachen Engelsbotschaft offenbart wurde. Ellen White beschreibt es übrigens in Erfahrung Gesichte ab Seite 228 folgendermaßen. Als die Kirchen sich weigerten, die erste Engelsbotschaft anzunehmen, verwarfen sie das Licht vom Himmel und verloren die Gunst Gottes. Sie vertrauten auf ihre eigene Kraft und indem sie der ersten Botschaft widerstrebten, brachten sie sich selbst dahin, dass sie das Licht der zweiten Engelsbotschaft nicht sehen konnten. Aber die Geliebten Gottes, die unterdrückt waren, nahmen die Botschaft an, Babylon ist gefallen, und verließen die Kirchen. Nahe am Schluss der zweiten Engelsbotschaft. Wann kommt die zweite Engelsbotschaft zum Schluss? Offenbarung 18. Wenn sie nicht mit großer Stimme gerufen wird, sondern mit mächtiger Stimme. Deswegen ist in der dreifachen Engelsbotschaft, die zweite Engelsbotschaft, nicht mit großer Stimme. Weil die große Stimme, die mächtige Stimme, wird erst dann sein, wenn Babylon eine Behausung der Teufel geworden ist. Deswegen wundert euch nicht, dass die Menschen nicht rar massenweise in unsere Gemeinden strömen. Die Zeit ist noch nicht da. Babylon ist noch nicht eine Behausung der Teufel geworden. Also nahe am Schluss der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein großes Licht vom Himmel auf das Volk Gottes scheinen. Engel aus Offenbarung 18. Die Strahlen dieses Lichts waren hell wie die Sonne. Ich hörte die Stimme der Engel rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Dies war der Mitternachtsruf, welcher der zweiten Engelsbotschaft Kraft gab. Dies Werk bestand nicht in menschlicher Weisheit und Gelehrsamkeit, sondern in der Kraft Gottes und seine Heiligen, welche den Ruf hörten, konnten nicht widerstehen. Die geistlich Vorgeschrittensten nahmen die Botschaft zuerst an. Und solche, die früher in dem Werk gewesen waren, waren die Letzten, die sie annahmen und den Ruf verstärken halfen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. In allen Teilen des Landes wurde Licht über die zweite Engelsbotschaft gegeben und der Ruf rührte die Herzen Tausender. Sie ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, bis das wartende Volk Gottes vollständig aufgeweckt war. In vielen Kirchen war es nicht erlaubt, die Botschaft zu verkündigen und eine große Schar, welche das lebendige Zeugnis hatte, verließ diese gefallenen Kirchen. Eine wunderbare Szene, die Ellen White hier beschreibt, nicht? Und ich finde, das kann einem so richtig Mut geben, mit dieser Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft weiterzumachen, denn der laute Ruf wird kommen. Darauf können wir uns verlassen. Aber es gibt noch zwei wichtige Fragen zu klären. Die erste Frage ist, wie viele sind denn 144.000? Und die zweite Frage ist, woher kommen denn die 100, oder wo sind denn die 144.000 anzutreffen? Was die erste Frage anbelangt, also wie viele sind 144.000? So ist die Frage eigentlich überflüssig, wenn man das Konzept der großen Schar mit betrachtet, dass sie vom Ende her betrachtet ein und dieselbe Gruppe sind. Dennoch gibt es, weiß nicht, ob es viele sind, aber es gibt zumindest manche Adventisten, die Überzeugung sind, dass es bei den 144 exakt 144.000 Leute sein werden. Also wörtlich 144.000. Und in der Regel wird als Begründung die erste Vision Ellen Whites herangezogen. Ihr kennt die Vision, wo sie das Volk Gottes sucht und nicht findet. Der Engel sagt, schau höher, und sie schaut höher und sieht das Volk Gottes auf diesem schmalen Pfad wandern. Und da sagt sie, die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme. Man kann aufgrund dieses Textes sicherlich die Zahl 144 als absolute Zahl sehen. Als wörtliche Zahl. Allerdings fehlen mir persönlich, wenn ich diese Vision von Ellen White lese, so Wörter wie dass es exakt oder genau oder absolut oder wörtliche 144.000 sind. Sie sagt ja nur, es sind 144.000, wie es die Bibel auch sagt. Mehr sagt sie nicht. Nun, wenn die Zahl wörtlich zu verstehen wäre, also exakt 144.000 Menschen auf dieser Erde, die lebendig entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt, dann müsste aber auch die Stelle, wo es heißt, dass die 144.000 aus allen Stämmen Israels sind, auch wörtlich zu verstehen sein, oder? Wäre ich zum Beispiel außen vor. Denn nach Offenbarung 7, wir haben es nicht gelesen, ab Vers 5 folgen dem Lamm nach 12.000 aus dem Stamm Juda, 12.000 aus dem Stamm Ruben, 12.000 aus dem und. Man kann natürlich glauben, dass alles in Offenbarung 7 symbolisch ist. Also die Winde, die Ecken, die Bäume, die Stämme, das Siegel, alles außer die 144.000. Man kann das glauben. Ich tue es nicht. Denn die Bibel sagt, die 144.000 werden zur großen Schar anwachsen. Und die wird niemand zählen können. Die zweite Frage finde ich ganz ehrlich viel wichtiger. Wo finden wir die 144.000? Stellen die 144.000 die Adventgemeinde dar? Diese Frage macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Zahl symbolisch verstanden wird. Ja, wenn ich sie exakt sehe, meine Adventgemeinde, keine Ahnung, wer weiß es, 18 Millionen Mitglieder sind wir weltweit. Stellen die 144.000 die Adventgemeinde dar? Weil sich ja die Adventgemeinde offiziell auf die Fahnen geschrieben hat, wir verkündigen die dreifache Engelsbotschaft. Nun, ich bin ganz ehrlich, ich würde das so nicht unterschreiben. Da sich eben nicht alle Sieben-Tags-Adventisten zur dreifachen Engelsbotschaft bekennen. Man denke da nur an dieses Heft. Februar diesen Jahres, Adventisten heute. Ihr wisst ja, Adventisten heute besteht aus zwei Teilen. Der Mittelteil ist Adventist World, was die ganze Welt bekommt. Und dann gibt es noch den Anfang und den Endteil, was die Deutschen reinbasteln. Ich muss es wirklich mal so sagen. Und ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich hoffe wirklich, dass ihr es nicht glaubt, was da steht. Ich hoffe es wirklich. Dieses Heft macht für mich deutlich, dass Verführung selten von außen kommt. Immer von innen. Aber das muss ja so sein, sonst würde sich ja nicht die Schrift erfüllen, die sagt, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und auch Ellen White hat prophezeit, dass neue Bücher geschrieben werden. Also seid auf der Hut. Satan möchte nicht, dass ihr zu den 144.000 gehört, damit ihr, wenn Jesus wiederkommt, bestehen könnt. Seid wachsam. Also nicht jeder Siebenten-Tags-Adventist gehört zu den 144.000. Aber sicherlich ist die Mehrheit derjenigen, die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, in der Adventgemeinde zu finden. Aber es gibt auch außerhalb der Adventgemeinde treue, gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben und die wirklich daran glauben. Also man gehört nicht automatisch zu den 144.000, nur weil man Adventist ist. Man gehört dazu, wenn man die Botschaften der Engel, an die drei Engel glaubt und sie verkündigt. Aber was machen wir jetzt, wenn die Verkündigung dieser dreifachen Engelsbotschaft uns zu schwierig erscheint, zu kompliziert? Ich meine, nicht jeder kann sich diese ganzen Jahreszahlen merken und herleiten. Ja, 457 vor Christus, 31 nach Christus, 34 nach Christus, 538, 1798, 1844. Manch einer sagt, wie soll ich denn aus der Bibel Babylon herleiten oder den Leuten fundiert aus der Bibel erklären, was das Mahl seines Tieres ist? Was sollen wir jetzt tun, wenn aber nur diejenigen zu den 144.000 gehören, die es weitergeben? Nun, wichtig ist vor allem, dass wir diese Lehren ganz persönlich für uns studiert und jetzt ganz wichtig, auch akzeptiert haben. Akzeptiert haben und daran glauben. Denn inzwischen gibt es genügend gute Internetseiten, auf die man Suchende verweisen kann. die das sehr genau erklären, aber ich muss es glauben. Ich muss davon überzeugt sein. Und wer diese Botschaften im Detail noch nicht verstanden hat, den möchte ich wirklich heute ermutigen, das in einem Hauskreis oder in einem Bibeltreff wirklich zu studieren. Dass man felsenfest davon überzeugt ist, dass das, was die Adventgemeinde offiziell glaubt, dass das richtig ist. Denn was soll ich denn den Menschen draußen erzählen, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin? Die Adventisten heute. Denn für die 144.000 sind diese Botschaften unverrückbare Wahrheiten. Weil Gott Licht den Gläubigen seit 1844 geschenkt hat und Gott erwartet, wenn er Licht schenkt, dass sein Volk das Licht studiert. Und wenn ihr jetzt Geschwister kennt, die mit diesen Botschaften Probleme haben oder sie nicht glauben wollen, verurteilt sie nicht. Denn wer andere richtet, richtet sich selber. Betet für sie. Betet für sie. Denn wer diese Lehre nicht annimmt, und die Bibel ist da eindeutig, der wird nicht zu den 144.000 oder zu der großen Schar gehören können. Und wer nicht zu diesen Gruppen gehört, kann bei der Wiederkunft Jesu nicht bestehen, wenn er in den Wolken des Himmels wiederkommt. Deswegen betet füreinander. Ladet die Leute ein, im Hauskreis diese Themen zu studieren, dass ihr ein festes Fundament habt. Als Jesus die besessenen Gerasener heilte, da wollte einer von ihnen sofort bei Jesus sein. Ja, ihr kennt diese Geschichte. Mal ganz ehrlich, jeder, der nicht adventistisch aufwächst, der im Laufe seines Lebens Jesus annimmt, der wird im Gernsten sofort im Himmel sein. Direkt bei Jesus. Es gibt nichts Schöneres. Aber Jesus hatte einen anderen Plan. Denn Jesus sagte zu diesem Mann, steht in Markus 5, und als er, gemeint ist Jesus, in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Und ihr kennt die Geschichte, was das Ergebnis in dieser 10 Städte waren. Als Jesus das nächste Mal kam, wollten sehr, 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 sehr viele Leute Jesus sehen. Dieser besessene Gerasener, der hat in seinem Leben noch nicht viel von Jesus mitbekommen. Der kannte nicht die ganzen Lehren, die Jesus erzählt hat. Die Bergpredigt nicht, die ganzen Wunder. In seiner Grabhöhle, in die er gewohnt hat, hat er von dem allen nichts mitbekommen. Was er aber kannte, das war, dass Jesus ihn von Dämonen befreit hatte. Und diese Dämonen hatten sich ihm aufgrund seines liederlichen Lebenswandels bemächtigt. Und diese Erfahrung, diese Befreiung von der Macht des Bösen, diese Befreiung von der Macht der Sünde, die will Jesus, dass wir sie anderen Menschen weitergeben. Und die dreifache Engelsbotschaft macht nichts anderes, als den Weg zu zeigen, um aus dieser Macht der Sünde, aus dieser Macht des Bösen herauszufinden. Denn das ist das ewige Evangelium. Und darum schließe ich meine Predigt mit diesem wunderbaren Text aus Psalm 130. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Amen.